Vielen Dank, liebe Band. Alain, das ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist so schwer in Französisch, aber es ist so gut, hier zu sein. Mann, was für eine gute Laune ihr versprüht. Wollen wir der Band nochmal einen kräftigen Applaus geben? Was? Dankeschön, Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Clausthal-Tellerfelder Menschen sind, aber das ist doch der Ort, wo man sein sollte am Sonntag, oder? Bei der Atmosphäre, bei dem Lobpreis, bei dem Gesang. Es ist schön, hier zu sein. Und es ist, fühlt sich nicht so an, als wäre ich irgendwo zu Gast. Es sind so viele Gesichter, die ich kenne. Die Eschmanns kenne ich. Und einen Eschmann kenne ich natürlich sehr gut. Den habt ihr uns glücklicherweise ausgesandt als Entwicklungshilfe nach Hannover. Das ist der Tobi. Und wir geben den nicht wieder her. Er ist so ein Schatz, wir sind so dankbar. Aber es sind noch einige Leute mehr, die ich kenne. Also Matthias inzwischen, hallo. Den Gustav kenne ich auch. Christina, die heute nicht da ist. Und so weiter. Aber ich habe gehört, ich habe hier schon mal gepredigt. Nur ich war nicht vor Ort, irgendwie da auf dem Fernseher. Ich war im Fernsehen. Genau, deshalb freue ich mich, dass ich heute hier sein darf und einfach das mit euch teilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und das ist eher immer wieder spannend, weil wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich nicht oft eine neue Predigt. Okay, darf man das überhaupt so als Prediger? Aber ich merke dann, sobald ich an die Gemeinde denke oder an die Menschen, dass Gott da was bewegt im Herzen. Und es gibt da eine meiner Lieblingspredigten und die kam mir sofort in den Sinn, als ich an Clausthal gedacht habe, Clausthal-Zellerfeld. Und ich weiß gar nicht, wieso. Aber ich glaube, wir werden das im Laufe der Predigt wahrnehmen. Ich mag herausfordernde Bibelstellen, herausfordernde Geschichten. Bei mir gibt es keine Tabus. Also wenn du auch eine Bibel zu Hause hast, alles, was da drin vorkommt, dürfte nach meinem Empfinden auch in einer Predigt vorkommen. Und das Thema heute, das ist so, zum Teil wird das leicht grenzwertig sein. Ich habe auch schon mal gehört, muss man das in einer Predigt so durchkauen? Ich glaube ja, weil das ein gutes Bild dafür ist, was uns im Leben erwartet. Und was an dieser Predigt auch ganz besonders ist, ich werde eine Geschichte über eine Geschichte predigen, die in einer anderen Geschichte eingebettet ist. Übrigens ist das in den Evangelien ganz oft so. Das ist ja keine chronologische Abfolge, erst kam das, dann kam das, dann kam das, sondern die Schreiber haben sich immer überlegt, welche Geschichte erzähle ich zuerst, wo binde ich sie ein. Und so geht es hier los mit etwas, was scheinbar Standard bei Jesus war. Er geht einfach los, er predigt und dann begegnet ihm jemand, der was von ihm möchte. In der Regel wollten Menschen was von Jesus. Sie haben da was gehört. Und so beginnt es damit, dass die 12-jährige Tochter des Jairus, das war ein Vorsteher einer Synagoge, krank war und im Sterben lag. Dieser Mann nahm all seinen Mut zusammen und ging zu Jesus und sagte, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben, kannst du dich bitte auf den Weg machen und für sie beten irgendwie, was auch immer du da machst, weil ich kann nicht mehr weiter, sie wird sterben, wenn du nicht kommst. Und Jesus macht sich auf den Weg. Und so, während er auf dem Weg zu dieser 12-jährigen Tochter des Jairus ist, passiert die andere Geschichte, die Hauptgeschichte, um die es heute in der Predigt geht. Und auch hier geht es um etwas, was 12 Jahre lang gedauert hat. In der Ausgangsgeschichte, 12-jähriges Mädchen liegt im Sterben. Und jetzt geht es um eine Frau, die 12 Jahre lang eine ganz besondere Krankheit hatte. Die Bibel sagt dazu einen Blutfluss. Okay. Frauen sagen, na klar, kenne ich. Die Männer werden denken, um was geht's jetzt? Ich werde euch hineinnehmen und ich kann euch schon vorwarnen, es wird schon sehr tief gehen. Also für alle, die es nicht so mit Details aus der Bibel haben, es wird herausfordernd, aber das, was in der Bibel steht, darf nach meinem Empfinden auch gepredigt werden. Ich würde gerne einfach diese Stelle vorlesen und dann tauchen wir ein und werden gucken, was hat die Geschichte heute mit uns zu tun, und es ist auch eine Geschichte für die Männer, okay, keine Angst. Lukas Evangelium Kapitel 8, Verse 40 bis 48. Als Jesus an das andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge, denn sie hatten auf ihn gewartet. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber ich warte auf Jesus. Ich warte darauf, dass heute etwas passiert, dass Jesus etwas tut. Die Menschen haben das damals schon geschnallt und sie warteten, bis Jesus zurückkommt. Da kam ein Synagogenvorsteher zu ihm namens Jairus. Er warf sich vor ihm nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil seine einzige Tochter, ein Mädchen von 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dahin drängte sich die Menge um Jesus. Darunter war auch eine Frau, die 12 Jahre lang an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgebraucht, doch niemand hatte sie heilen können. Sie kam von hinten heran, berührte die Zipfel seines Gewandes und sofort hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagte: Rabbi, die Menge drängt dich und drückt von allen Seiten auf dich ein. Doch Jesus bestand darauf. Er sagte: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgeht. Übrigens, das wird eine der Aussagen heute sein. Wenn du Jesus anrührst, wenn du mit Jesus in Berührung kommst, geht eine Kraft von ihm aus. Es passiert etwas. Als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Okay, seid ihr bereit, ein bisschen einzutauchen? Wenn ihr die Bibel dabei habt, gerne aufschlagen. Wir werden heute noch ein paar andere Bibelstellen haben, die uns helfen werden zu verstehen, was hier drin ist. Und ich weiß nicht, ob es bei euch erlaubt ist, in der Bibel Notizen zu machen, zu unterstreichen, zu markieren. Es wird immer wieder so ein paar Aussagen geben und ich mache euch Mut, macht das. Wenn du dann nach Hause kommst oder demnächst irgendjemand mal begegnest, der eine herausfordernde Situation hat, schlägst du auf. Lukas-Evangelium, du erinnerst dich, da gibt es ein paar gute Aussagen. Wir sehen also eine Frau, die 12 Jahre lang an einer Erkrankung gelitten hat. Ergänzende Bibelstellen aus anderen Evangelien geben noch ein paar mehr Details als nur das, was hier in Lukas steht. Wir wissen anhand der anderen Evangelien, dass die Frau schon bei vielen Ärzten war. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Krankheit hattest. Und keiner konnte dir helfen. Du bist von Arzt zu Arzt zu Arzt gegangen und hast das Gefühl, keiner nimmt dich ernst. Die Frau hat alles probiert. Und dadurch, dass sie so viele Ärzte aufgesucht hat, wurde sie sehr geplagt, weil keiner ihr helfen konnte. Es wurde im Gegenteil noch schlimmer. Keine Ahnung, was die Ärzte gemacht haben. Irgendwie haben sie gepusht. Ja, passiert bei uns nicht im Land. Diese Arztbesuche haben Geld gekostet, eine Menge Geld. Damals gab es leider keine Krankenversicherung, so wie bei uns heute. Und so musste die Frau alles verkaufen, was sie an wertvollen Dingen hatte, um diese Arztbesuche überhaupt finanzieren zu können. Sie war also nicht nur gesundheitlich angeschlagen und verzweifelt, sondern auch finanziell stand sie vor dem Ruin. Ich weiß gar nicht, wie sie überlebt hat, denn ihr werdet gleich merken, was da bei ihr los war. Sie hat sich an jeden Arzt gewandt, bei dem sie nur die geringste Hoffnung hatte, er könnte ihr helfen. Doch alles war umsonst. Sie war total am Boden, gesundheitlich, mental, finanziell. Und spätestens in diesem Moment, wenn ich diese Informationen zusammentrage aus den Evangelien, frage ich mich, was ist denn an dieser Erkrankung so schlimm? Die Frauen unter uns werden gleich denken, das kann auch nur ein Mann fragen, oder? Ich werde nicht alles erklären können, denn ich hatte sowas noch nicht. Aber was ich weiß, gebe ich in kurzen Stichworten weiter. Also zunächst mal ist klar, dass wenn etwas aus einem Körper ausfließt, ist es etwas Unangenehmes. Es ist aus hygienischen Gründen nicht so toll. Und damals gab es all diese Hygienemittel, die wir heute haben, auch nicht. Also ja, aber nein, das war nicht der Grund. Es heißt hier, dass diese Frau einen Blutfluss hatte, der nicht aufhörte. Es war also etwas Dauerhaftes. Und Ich hab gesessen, ich habe mit meiner Frau geredet. Sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass bei einigen Frauen, wenn sie diese Monatsblutung haben, das geht so ungefähr eine Woche plus minus ein paar Tage, dass sie das nur mit starken Schmerzmitteln ertragen können, weil sie starke Schmerzen haben. Ich dachte, vielleicht ist das der Grund, warum die Frau so geplagt war. Aber nein, auch das war nicht das Problem. Und natürlich habe ich weiter geguckt und geschaut. Ich liebe dafür unsere Bibel so, weil die Bibel in der Regel alles selbst aufklärt. Und ich denke, dass die Bibelkenner unter uns, die werden sagen, ich weiß es. Okay, wir gehen gemeinsam auf den Weg und tauchen jetzt mal ein. Was ich herausgefunden habe, ist, dass diese Frau aufgrund der Erkrankung, die sie hatte, völlig, ganz komplett, ganz und gar von der Gesellschaft ausgeschlossen wurde. Sie konnte gar nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Denn es gab für solche Fälle eine Regel von Gott persönlich aufgestellt. Auf das werden wir auch noch gleich zurückkommen. Im Alten Testament, in 3. Mose, Kapitel 15, Verse 19 bis 23 und Vers 25, der für mich so die Krönung ist, wird das Thema behandelt. 3. Buch Mose, Kapitel 15, Verse 19 bis 23 und 25. Hier heißt es, wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie eine Woche lang unrein. Berührt jemand sie während dieser Zeit, ist er bis zum Abend unrein. Alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Wenn jemand ihr Bett berührt, soll er seine Kleider waschen und sich baden. Er bleibt bis zum Abend unrein. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem die unreine Frau sitzt, soll seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Liegt etwas auf dem Bett oder dem Sitz, auf dem die unreine Frau saß, dann wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum Abend. Boah, und jetzt Vers 25. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Okay, ich weiß, es ist Sonntag. Ich weiß, wir sind hier, wir haben Gottesdienst und wir sind hier, um ermutigt zu werden und so weiter. Kommt alles gleich. Nur wisst ihr, ich mag es, dem auf den Grund zu gehen, was wir denn in der Bibel so vor uns haben. Denn ich habe das Gefühl, dass wir manchmal so Dinge mal überlesen und denken, aha, da war so eine Geschichte und die Frau hatte Aua und Jesus hat sie geheilt und war alles gut. Wollen wir uns mal damit beschäftigen, was diese Aussagen aus dem Alten Testament für das Leben der Frau bedeuteten? Versuch das mal zu übersetzen und du kannst ja dich fragen, was hat das mit mir zu tun? Wo gibt es etwas, was ich kenne aus meinem Leben? Schaut mal, ich kann mir vorstellen, dass die Frau sich gefühlt hat wie eine Plage. Denn alles, was sie anrührte, wurde unrein. Sie hat alles versaut. Da, wo sie dran war, da war dicht, da war Schacht im Schicht bis zum Abend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du solche Momente kennst, solche Phasen im Leben. Ich hatte das mal, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Immer da, wo ich irgendwie meine Finger mit dem Spiel habe, geht alles kaputt. Was ist denn los? Und bei dieser Frau war das nicht nur eine kleine Zeit oder ein paar zufällige Ereignisse, die aufeinandergereiht wurden, sondern es war ihr Dauerzustand. Sie konnte niemanden anfassen. Und wenn sie nur einen kleinen Moment jemand berührt hat, musste er sich von der Gesellschaft quasi isolieren. Sie hat dafür gesorgt, dass Menschen eine Zeit lang einsam wurden. Boah. Ich habe mich gefragt, was würde es für mich bedeuten, wenn meine Berührung zu Unreinheit bei Menschen geführt hätte, wenn ich niemanden berühren dürfte. Ich habe so ein bisschen für mich zusammengerechnet. Ich dürfte keinem die Hand geben. Wie vielen habe ich heute die Hand gegeben? Ich würde sagen 20, weil das war noch vor dem Lobpreis. Ich habe festgestellt, dass auch bei euch im Lobpreis eine Vermehrung passiert. Auf einmal sind mehr Menschen da. Ich dachte, wow, cool. Ich dürfte niemandem die Hand geben, niemanden umarmen. Meine Lieben, meine Familie, meine Kinder, ich dürfte nicht in ihrer Nähe sein. Sie dürften sich nicht darauf setzen, wo ich sitze. Sie müssten Abstand von mir halten. Keine Gäste mehr in meinem Haus, keine Freunde, kein Austausch, außer über Zoom. Gab es damals leider nicht. Also ich weiß nicht genau, wie es dieser Frau ging, aber ich glaube, dass Einsamkeit ihren Alltag bestimmte. Sie musste sich zurückziehen und ich glaube, dass Kummer und Depression am Ende die Folge waren. Jetzt bin ich so frech oder so dreist, keine Ahnung, und sage, sag mal, Gott, wolltest du Frauen schikanieren? Was soll diese Regel? Wieso hast du das gemacht? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bibel liest, aber ich mag das nicht, einfach nur so ein Kadavergehorsam, ja, Herr, na klar, natürlich, super, sehr gut. Ich will immer wissen, wieso. Gott, was hast du damit gemeint? Und ich mag es, mich mit den Regeln überhaupt so ein bisschen auseinanderzusetzen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir Christen Folgendes denken. Wenn ich kein Christ wäre, da könnte ich mir viel mehr erlauben. Aber weil ich Christ bin, darf ich das und das und das und das nicht. Was für ein eingeschränktes Leben. Das ist so, wenn Menschen so zu mir kommen, dann sage ich, okay, haha, darauf habe ich gewartet. Kannst du mir eine Sache nennen, die gut ist, die aber Gott verbietet und dir damit so ein Stück weit Freude vorenthält? Und dann stocken die Menschen in der Regel und denken, okay, warte mal. Ja klar, da gibt es viele, sage ich, ja, sag mir irgendeine Sache. Die ist gut, die ist toll, die ist für dich positiv, sie hilft dir, sie bringt dich weiter, aber Gott möchte nicht, dass du das tust. Und dann wird es in der Regel still. Gut, bei den Jugendlichen gibt da so ein Thema, ne? Sex vor der Ehe. Und sie denken, ja, das ist eigentlich was Schönes, aber Gott verbietet das. Ja, sage ich, okay, lass uns reden. Ja. Ich glaube, dass auch hier Gott nicht einfach so irgendeine Regel aufgestellt hat. Ne? Manchmal haben wir ja so ein Bild, wenn Menschen über Gott reden, dass sie sagen, ja, das ist so ein alter Herr da oben im Himmel, der hat ein paar Regeln aufgestellt und guckt, ob wir uns daran halten. Wenn wir uns daran halten, sagt er, super, ich belohne dich. Und wenn wir uns nicht daran halten, dann haut er drauf. Du böser, böser, böser. Ich würde heute, wenn jemand so ein Bild von Gott hat, dieses Bild in Stücke zerreißen. Ich glaube, dass das, was Gott uns sagt, auch was er im Alten Testament gesagt hat, dass es das Beste für die Menschen damals war. Einiges davon hat sich entwickelt. An dieser Stelle erzähle ich am liebsten über meine drei Lieblingsgebote aus dem Alten Testament. Ne? Das Alte Testament hat ja die 10 Gebote und dann noch ganz, ganz viele Satzungen und Ergänzungen und so weiter. Und das war ja dann für die Pharisäer nicht genug, die im Laufe der Zeit noch zu den Ergänzungen gemacht haben. Und in dieser Zeit lebte dann Jesus. Schaut mal, wenn ich an Regeln denke oder an Gebote, an das, was Gott sagt, dann denke ich in der Regel ja an irgendwelche geistlichen Dinge, ne, spirituellen, rituellen und so weiter, Gottesdienst, nicht Gottesdienst, neben den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen und so weiter. Aber da gibt es so viel mehr Gebote, zum Beispiel gibt es ein Toilettengebot in der Bibel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Gott sagte in 5. Mose 23, 13 bis 15, wie du dein Geschäft zu verrichten hast. Ihr glaubt mir? Er sagt, nimm deine Schaufel, verlass das Lager, grabe ein Loch im Boden, mach dein Geschäft und grabe das Loch wieder zu, dann komm wieder zurück. Ich ergänze gerne, wann das Gesetz gegeben wurde. Wir wissen oder haben bestimmt gehört, selbst die mit dem Glauben nichts am Hut haben, dass aus einer Großfamilie von ungefähr 50 Personen oder so in Ägypten ein ganzes Millionenvolk entstanden ist. Das Volk Israel war nicht irgendeine Nation und Gott saß im Himmel und dachte, welche Nation nehme ich denn, um sie zu meinem Volk zu machen, sondern es hat sich entwickelt aus einer Familie und es wurde zu einem Riesenvolk. Dort wurden sie versklavt und auf wundersame Weise durften sie Ägypten verlassen. Und dann sind sie in der Wüste, ein Millionenvolk, mehr als 1 Million Menschen, entlaufene Sklaven, denen man jahrelang gesagt hat, was sie zu tun haben. Jetzt auf einmal sind sie frei in der Wüste. Und Gott sieht, ich muss ihnen ein paar Regeln geben, damit sie miteinander klarkommen, damit sie einander nicht kaputt machen, damit sie sich nicht zu Tode schuften und so weiter. Und dann gibt ihnen Gott einige Gesetze, unter anderem auch diese Toilettenregel. Na klar, Gott wollte verhindern, dass sie neben ihrem Zelt Häufchen machen. Nächstes Gebot. Gott sagt, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, das sagt er in der Wüste. Er sagt schon, Gott kümmert sich um die Zukunft. Und dann sagt er, wenn du dort ein Haus baust, und sie bauten Häuser mit Flachdächern, dann bau um dein Dach herum einen Zaun, damit niemand vom Dach runterfällt und du schuld an seinem Tod bist. Berufsgenossenschaft lässt grüßen. Kommt aus der Bibel, hat Gott erfunden. Und das sind alles so Dinge, die mir helfen zu greifen, wie kann ich denn das nehmen, was Gott mir sagt? Warum gibt es denn diese Gebote von Gott? Und das ist nicht einfach nur, weil Gott im Himmel sich irgendwas überlegt hat für die Menschen, um sie zu prüfen. Nein, das ist gut für mich. Und in diese Zeit hinein hat Gott auch dieses Gebot von der Absonderung in der Zeit der Periode geschrieben. Es muss also irgendeinen praktischen Grund haben. Vor einiger Zeit war ich mit jemand unterwegs, er ist Leiter einer Großküche bei der Lebenshilfe, die machen am Tag 2.000 bis 3.000 Portionen Essen und in Zeiten von Corona, da war nicht so viel los, keine Schulen zu beliefern und so, als der Lockdown war, haben sie gedacht, sie werden Suppe kochen, sie einkochen in Gläsern und diese Gläser verkaufen, um dann ein bisschen sich über Wasser zu halten. Und sie haben so eine Charge von 3.000 Suppen produziert und mussten nach einer Woche einen Rückruf starten, weil die Suppe verdorben war. Sie haben alles eingehalten, alle Hygienemaßnahmen und so weiter und haben sich auf die Suche gemacht, was ist denn da los? Sie arbeiten mit behinderten Menschen zusammen, Lebenshilfe, ist ja so ein e.V. Und dort gab es eine Frau, die eine Dauerperiode hat. Und man hat festgestellt, dass in der Zeit oder bei diesen Menschen, dass sie Stoffe absondert, die das Essen verderben. Das ist Tatsache, medizinisch nachgewiesen. Und als ich so mich mit diesem Mann unterhalte, gehen mir 5 Lichter auf. Und ich denke, na klar, als Gott sich das so überlegt hat, sie sind in der Wüste, die haben keine Kühlschränke, sie haben keine Duschen. Übrigens mal schnell baden in der Wüste und bis zum Abend. Ne? Das ging alle. Es hilft mir, das zu greifen, dass wir heute in einer Welt leben, die das zu verstehen fast schon unmöglich macht. Aber auf diesem Weg, wenn wir uns so auf die Reise machen, merken wir, Gott ist kein Sadist. Er wollte keine Frauen erniedrigen, sondern er wollte die Menschen, die da durch die Wüste unterwegs waren, vor Epidemien, vor Krankheiten schützen. Er wollte, dass Familien nicht wegsterben, sondern er sagte, ey, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil in dieser Zeit bist du nicht so gut für deine Umgebung. Es ist okay, das gehört dazu, zieh dich zurück. Was aber daraus gemacht wurde, was wir Menschen mit diesen Regeln machen, das ist oft das Problem. Und diese Frau, sie hat das einfach wörtlich genommen. Die Umgebung um sie herum, die Pharisäer, die das alles noch intensiver ausgelegt haben, sie haben ihr klar gemacht, du bist eine Plage, du gehörst eingesperrt, du darfst nicht raus. Und so kämpfte sie sich durch das Leben. Und dann kommt dieser Moment. Ich glaube, dass sie immer wieder, wenn sie ein Haus hatte, vielleicht ein Zimmer, dass sie, weil sie ja keinen Kontakt zur Außenwelt hatte, am Fenster immer gestanden hat, um zu hören, was passiert denn da draußen. Sie durfte ja keine Interaktion haben. Und ich stelle mir vor, wie sie einmal hört, dass da Menschen vorbeilaufen und sich unterhalten. Sie unterhalten sich über einen Mann namens Jesus. Und sie erzählen, dass dieser Jesus Wunderkräfte hat. Sie erzählen, dass von allen Seiten, aus allen Nationen, aus den Nachbarländern Menschen nach Israel kommen, um Jesus zu berühren und geheilt zu werden. Woher weiß ich das? Weil es in der Bibel steht, dass das so war. Dass sie das gehört hat, das ergänze ich jetzt, aber dass Menschen sich darüber unterhalten haben und dass es so war, steht in Lukas Kapitel 16, Verse 17 bis 19. Lukas, Kapitel 6, Entschuldigung, Verse 17 bis 19, da heißt es: Und als er mit ihnen herabgestiegen war, also Jesus, trat er auf einen ebenen Platz, und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa, Jerusalem, von der Seeküste, von Tyrus und Sidon, sie kamen, um zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Die von unreinen Geistern geplagt wurden, wurden geheilt, jetzt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Das war also in aller Munde. Menschen haben gehört, du musst diesen Jesus nur berühren, von ihm geht deine Kraft aus und heilt dich. Ich stelle mir vor, wie die Frau das hört. Weil es gab ja keine Zeitung, wo sie das hätte lesen können. Kein Instagram, ich weiß nicht, welche Zeitung man hier liest. Hannoversche Allgemeine wahrscheinlich nicht. Ja. Damals gab es das. Sie muss das also irgendwo gehört haben, dass Menschen darüber sprechen. Und weil sie jede Hoffnung greift, denkt sie, ja, das ist meine Lösung. Ich stelle vor, wie sie anfängt zu jubeln und zu springen, Lobpreis einschaltet, Klaus Stars Heller Fan Livestream, ja, und anfängt zu feiern, hey, das, wow, es gibt jemanden und ich brauche nur zu berühren und werde geheilt. Ich brauche ihn nur zu berühren, aber ich darf nicht. Ich darf niemanden berühren. Merkt ihr gerade was? Als ich das so gelesen habe und den Weg gegangen bin, dachte ich, warum habe ich das nie verstanden? Dass das gerade das Besondere war. Wie oft hat Jesus einfach über die Entfernung geheilt? Er sagte, hey, alles gut, ich muss gar nicht dahin. Aber bei dieser Frau, es musste das Berühren sein, weil gerade das Problem war. Sie war in einer scheinbaren Sackgasse. Was macht sie denn jetzt? Ihre einzige Lösung ist unmöglich, weil sie weiß genau, wir haben ja gelesen, diese Bibelstelle, dass das Volk Jesus bedrängte. Sie hätte also, wenn sie ihr Haus verlässt und Jesus berührt, muss sie mindestens durch 146 andere Menschen durch, sie alle verunreinigen nach dem Gesetz und dann noch diesen heiligen Mann, diesen Jesus, diesen Prophet auch noch berühren und ihn unrein machen. Und dann würde sie geheilt werden, aber wenn das Gottes Sohn ist, wenn das der ist, der Sohn von dem, der das Gesetz eigentlich rausgebracht hat, dann wird es bestimmt nicht funktionieren. Und dann dachte sie sich Folgendes, und jetzt wird es auch interessant, ich liebe dafür diese Details in der Bibel. Wo hat sie ihn denn berührt? Am Kopf? Am Bein? Es heißt, dass sie eine Quaste anrührte. Was ist eine Quaste? Man ist nicht genau das, was ihr gerade da seht, aber sowas Ähnliches. So ein Zipfel am Ende des Kleidungsstücks. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das fragt, wenn ihr das liest. Sie sagte sich, ich brauche nur die Quaste seines Gewandes zu berühren. Das mache ich, das bin ich bereit zu tun. Nur die Quaste. Und ich habe mich natürlich dann gefragt, wieso die Quaste? Die Bibel ist ein schlaues Buch. Ich glaube, ich wiederhole mich, ja? Ja, die Bibel erklärt sich in der Regel von alleine und natürlich steht das in der Bibel. Viertes Buch Mose, Kapitel 15, Vers 37. 4. Mose 15, 37. Jahwe sagte zu Mose, also Gott sagt zu Mose, sag den Israeliten, dass sie sich Quasten an die Zipfel ihrer Obergewänder nähen. Das gilt auch für die kommenden Generationen. Und an jeder Quaste soll eine violette Kordel sein. Wenn ihr die Quasten seht, sollt ihr an alle Gebote Jahwes denken und sie einhalten. Das wird ja noch heftiger. Die Frau weiß ganz genau, was das Gesetz ist, was die Gebote sind. Und jetzt entschließt sie sich, genau dieses Ding anzufassen, was dafür steht, dass sie die Gebote einhalten sollen. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen im Leben hast, wo du denkst, also eigentlich müsste ich jetzt das oder das oder das oder das tun. Aber ich habe irgendwie das Gefühl Gottes dagegen. Es fühlt sich falsch an. Und Gott ist dann traurig und beleidigt, wenn ich das mache. Oder er ist böse auf mich. Und ich glaube, dass als diese Frau diese Entscheidung getroffen hat, die Quaste anzurühren, dass sie sich sagte, ich will damit sagen, Jesus, ich weiß. Gott, ich weiß, dass ich das nicht darf. Ich kenne das Gesetz. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich glaube, dass diese Frau auch gehört hat, dass man von diesem Jesus erzählte, er legt das Gesetz irgendwie anders aus. Er heilte sogar mal jemanden an einem Sabbat, obwohl das gemäß Schriftgelehrten, Pharisäern verboten war. Ich glaube, dass sie damit an Jesus, an Gott appellieren wollte und sagte, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht selbst. Ich habe keine andere Lösung. Ich weiß, ich bin nicht gut genug und wahrscheinlich habe ich dann, wenn das Gesetz so stimmt, eine Strafe verdient. Aber ich bin bereit, alles dafür zu tun. Gott, ich komme zu dir ohne Ansprüche. Ich komme nicht und sage, du musst jetzt, sondern hier stehe ich vor dir mit all meinen Fehlern, mit meiner Schuld, mit all den Dingen, die ich nicht in der Lage bin zu tun. Und ich glaube, dass du mich so siehst. Ich glaube, dass du mir entgegenkommst. Ich glaube, dass du mich heilst. Und das ist das, was ich heute weitergeben möchte. Ich weiß nicht, wie es dir mit der Bibel geht, ganz ehrlich. Mit einigen Passagen in der Bibel. Ich möchte dich heute dafür gewinnen, dein Herz für die Bibel komplett zu öffnen, nichts zu streichen, nichts wegzulassen, sondern dich auf die Suche zu machen, mit Gott zu reden und zu sagen, Gott, was bedeutet das heute für mich? Was bedeutet es, wenn da Paulus schreibt, einer Frau erlaube ich aber nicht zu lehren und in der Gemeinde soll sie schweigen? Gilt das denn jetzt für mich und wieso? Können wir uns da auf den Weg machen? Ganz ehrlich, die Kirche hat so viel Mist gebaut, Entschuldigung, so viel diskriminiert, erniedrigt, eingeschränkt. Übrigens, bei uns in der Elim Hannover werde ich Frauenapostel genannt, weil ich alles dafür tue, dass wir unabhängig von Geschlecht Gott dienen können. Ich ermutige unsere Frauen, ich mache es möglich, ich mache Wege, ich nehme mir Zeit für sie. Ich bin so dankbar, dass wir Schritte gehen, dass Frauen bei uns Verantwortung übernehmen, dass sie mit in der Leitung sind, dass wir uns Frauen predigen, dass Frauen theologische Ausbildungen machen und so weiter. Und es ist Zeit, die Zeit ist gekommen, Gott so zu sehen, wie er ist und nicht einfach nur so ein Paragraphending zum Abhaken. Ah, okay, ich bin in Ordnung, ich halte diese 6 von 500 Regeln ein. Die Frau macht es also, sie kämpft sich durch bis zu Jesus, sie rührt ihn an und in diesem Moment passiert es, sie spürt es körperlich, sie wird geheilt. Wow, es ist unfassbar. Ich weiß, die Bibel, die schafft es nicht, das so emotional zu beschreiben, aber stell dir vor, 12 Jahre lang quälst du dich, du hast einen körperlichen Mangel und dann spürst du, boah, es ist weg. Ich kann mir vorstellen, wie die Frau wieder anfing, Lobpreis zu machen. Ja, schnell, YouTube, Klaus Thal-Zellerfeld, Livestream, einschalten. Ah, Allah macht heute Lobpreis, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, wie sie anfing zu tanzen. Ich musste an das Lied denken und wenn sie tanzte, sie woanders. Ich weiß nicht, darf ich als Pastor auch nicht christliche Lieder hören? Ja, okay, gut. Und vielleicht bricht sie sogar zusammen in Tränen und fängt an zu beten und sagt, Gott, wow, ich hab's gewusst, dass das geht. Danke, dass du dich erbarmt hast. Und dann wird aber diese Party unterbrochen. Und Jesus sagt, stopp, wer hat mich angerührt? Bam. Sie merkt, Er hat's gemerkt. Sie kann jetzt nicht abhauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in diesem Moment. Bei mir würden wahrscheinlich tausende Gedanken durch den Kopf schießen. Boah, jetzt kriege ich Ärger. Jetzt hat er mich erwischt. Was macht er jetzt mit mir? Wird er mich jetzt öffentlich richten? Gibt es da Steine in der Nähe? Wird er die Heilung wieder rückgängig machen vielleicht? Und sie traut sich das nicht zu sagen. Auch die Jünger, die mit Jesus sind, die sagen, Jesus, spinnst du? Okay, nicht so, aber guck mal, alle bedrängen dich, wer hat dich berührt? Ja, 150 Leute mindestens. Und Jesus sagt, nein, es ist Kraft von mir ausgegangen. Und dann merkt diese Frau, sie darf jetzt nicht abhauen, sie muss sich outen. Sie sagt, Jesus, ich bin's. Ich hatte keine andere Wahl. Ich weiß nicht, wie schnell das alles so ging, was sie alles sonst noch gesagt haben, aber dass bevor sie noch irgendwie sich entschuldigt oder sonst irgendwie, sagt Jesus, meine Tochter, hab keine Angst. Dein Glaube hat dich gerettet. Nicht dein Gesetz einhalten, nicht dein Wissen von Gesetz, nicht deine demütige Haltung, wie auch immer. Du hast geglaubt, dass in mir Kraft ist. Du hast geglaubt, dass ich dich sehe, dass du mir wichtiger bist als irgendwelche Regeln. Hab keine Angst. Und das möchte ich dir heute sagen. Hab keine Angst vor Gott als einem Strafenden, als einen, der dich nach Katalog urteilt. Er will zuerst dein Herz. Und alles, was in der Bibel steht, was er dir geschrieben hat, ist für dich. Das kannst du mit ihm besprechen, das kannst du mit ihm klären. Und er lädt dich heute dazu ein, zu ihm zu kommen und ihn zu berühren. Denn das ist das, worauf es ankommt. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wie gut du dich fühlst vor Gott. Wir kommen gleich wieder zurück zu der Geschichte mit der 12-Jährigen, die im Sterben lag, und ihr werdet gleich merken, was der Zusammenhang ist. Ich weiß nicht, wie gut es dir geht, wenn du dich siehst, wie du vor Gott stehst. Und vielleicht hast du echt das Gefühl, du bist nicht annähernd so gut, wie Gott dich eigentlich will. Oder du hast es nicht verdient, dass er dir näher kommt. Vielleicht denkst du, du hast es verbockt und es gibt Dinge, die du immer wieder tust. Immer wieder trittst du in den gleichen Haufen. Und du gibst dir die Schuld dafür und du schämst dich und du denkst, was denkt Gott denn jetzt von mir? Ich habe ihn schon wieder enttäuscht. Soll ich dir was sagen? Gott ist nicht überrascht. Gott hat es gewusst. Gott hat gewusst, was du alles durchmachen wirst, wo du durchgehen musst. Er kennt die Dinge, die du immer wieder tust. Er weiß, wo du immer wieder mal ausrutscht. Und vielleicht bist du sogar heute hier und eigentlich hast du dich innerlich schon isoliert. Vielleicht hast du dich schon von der Gemeinde verabschiedet. Oder vielleicht kommst du einfach nur, um einfach zu zeigen, hey, ist alles okay, lass mich in Ruhe. Aber ich will dich heute einladen zu einer echten Beziehung mit Jesus, wo du ihn anrührst und weißt einfach, er ist für dich da, er liebt dich. Er ist nicht da, um dich zu verurteilen, er ist da, um dich aufzurichten und dass du ein Leben hast, das gut ist, das schön ist, das lebenswert ist. Und wisst ihr, ich glaube auch nicht, dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen. Ich glaube nicht, dass das nach dem Tod entschieden wird. Ich glaube, dass wenn du jetzt ein Leben mit Jesus lebst, dass das auch über den Tod hinaus so bleiben wird. Es gibt hier Leute, die haben Angst vor diesem Moment. Was wird Gott nach dem Tod sagen? Ich möchte dir heute diese Angst nehmen. Geh jetzt mit Jesus, nimm ihn an die Hand und geh mit ihm. Als das mit dieser Frau passiert ist und sie geheilt wurde und die Aufregung groß war und der ein oder andere, der den Stein in der Hand hatte, weil sie ja gesündigt hat, wahrscheinlich den Stein wieder fallen ließ, will Jesus weitergehen in Richtung des Hauses von Jairus, weil da ja ein 12-jähriges Mädchen im Sterben liegt. Und es kommen Leute aus dem Haus und sagen, ah, Jesus, brauchst nicht mehr zu kommen, zu spät, ist schon tot. Jesus sagt, so ein Quatsch. Zu spät. Du sagst mir, es ist zu spät. So ein Quatsch, ich gehe dahin. Die Leute lachen ihn aus. Na, ihr könnt das weiter nachlesen, ich will das einfach abkürzen. Sie lachen ihn aus, sie sagen, Jesus, komm, hör auf, sie ist schon tot. Und er sagt, für mich ist es nie zu spät. Er geht in dieses Zimmer, er nimmt dieses Mädchen an der Hand, er ruft, er sagt, steh auf. Und sie steht wieder auf. Das Leben kehrt in sie zurück. Und das möchte ich dir heute sagen. Diese beiden Geschichten passen so sehr zusammen, weil das, was du erlebst, wahrscheinlich dem ähnlich sieht, dass das gar kein Leben ist. Ich will dich zum echten Leben einladen, zu einem echten Leben mit Jesus. Einem Leben, wo du eintauchst und wo du genießt, was er für dich tut. Denn das Leben ohne ihn, das Leben in Angst, das Leben in Ausgrenzung, in Isolation, das ist kein Leben, das ist wie Tod. Und Jesus lädt dich zum echten Leben ein. Ich würde gerne jetzt beten und wenn du dich angesprochen fühlst, darf ich einladen, uns vielleicht die Augen zu schließen oder auf den Boden zu gucken, auf die Schuhe oder so, dass wir so ein bisschen Privatatmosphäre haben. Wenn du merkst, du bist es, Jesus ruft dich gerade in diese Beziehung zu ihm, in dieses echte Leben mit ihm und du brauchst gerade Gebetsunterstützung, ich würde so gerne von hier vorne für dich beten, dann gib mir einfach ein deutliches Handzeichen, dann sehe ich das und du kannst die Hand wieder runternehmen und ich bete. Dann ist heute jemand da, Dankeschön, noch jemand? Braucht noch jemand Gebet? Danke. Danke. Lass uns gerne beten. Jesus, danke, dass wir dich kennenlernen dürfen, so wie du bist. Danke, dass du für uns das Beste im Sinn hast. Danke, dass du null Interesse daran hast, uns irgendwie zu erniedrigen, einzuschränken, zu schikanieren, uns das Leben zu versauen. Manchmal sieht es für uns vielleicht so aus, aber danke, dass deine Absichten immer gut sind. Danke, dass dein Herz so groß ist und dass du uns in dein Herz rufst, an dein Herz, in deine Nähe. Danke, Jesus. Ich bete für alle, die herausgefordert sind gerade, dass sie diesen Durchbruch erleben, dich so anzunehmen, wie du bist, nämlich jemand, der für sie das Beste wünscht und das Beste hat. Und mit dir können sie dieses Leben leben. Danke, dass sie es nicht verdienen müssen, dass niemand hier gut genug sein muss, weil es auch keiner schafft. Aber wir sind gut genug für dich, weil du sagst, in mir ist alles, an meiner Hand ist alles. Danke dir, Jesus. Bitte, dass du jetzt Herzen berührst, dass du Frieden gibst, dass du Mut gibst, loszulassen, dass du Mut gibst, wieder aufzustehen, zu sagen, hier bin ich, Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Ich will mein Leben dir weihen. Danke, Herr. Danke für diese Kirchengemeinde, für Kirche am Ostbahnhof hier in Clausthal-Zellerfeld. Danke, dass diese Gemeinde dafür steht, dass Menschen mit dir in Verbindung kommen. Ich bete, Herr, dass dieser Raum, der sich mehr und mehr füllt, dass Menschen davon hören, hier gibt es echtes Leben, hier gibt es Annahme, hier gibt es Freispruch, hier gibt es Perspektive. Ich bete, dass das hier passiert und dass die heute da sind, dass sie deine Werkzeuge sind. Dass sie deine Partner sind, dass sie das mit dir gemeinsam tun. Ich bitte, dass das Reich Gottes hier wächst, dass diese Kirche überfüllt wird von Menschen, die Frieden finden, die Vergebung finden, die Perspektive für ihr Leben finden. Danke dir, Jesus. Danke, dass du das tust. Amen.